Wenn tief verwurzelte religiöse Traditionen auf das lebendige Wirken Gottes treffen, entsteht Spannung, was gilt jetzt, alte Gebote oder neue Gnade? Die Kontroverse um die Beschneidung in Jerusalem zeigte, wie leicht Gottes freie Rettung mit religiösen Zusatzbedingungen vermischt werden kann. Zugleich wird sichtbar, wie Gott mitten in menschlicher Schwachheit seine neutestamentliche Ökonomie bewahrt und das Evangelium zu den Nationen bringt. Gottes Rettung reinigt das Herz, nicht das äußere Verhalten. Die Spannung in Jerusalem entzündet sich an einer scheinbar frommen Forderung: Wenn ihr nicht beschnitten worden seid nach der Weise Moses, so könnt ihr nicht errettet werden. Hinter diesem Satz steht ein ganzes religiöses System, in dem äußere Zeichen und tradierte Formen als Tor zur Rettung gelten. Petrus hält dieser Sichtweise etwas entgegen, das nicht aus einer Debatte stammt, sondern aus Gottes Handeln. Gott selbst hat den Gläubigen aus den Nationen den Heiligen Geist gegeben wie auch uns und durch den Glauben ihre Herzen gereinigt. Die Entscheidung liegt damit nicht mehr auf der Ebene der religiösen Praxis, sondern im Zentrum des Menschen. Der Herzenszustand wird zum entscheidenden Ort der Rettung, und dieser Herzenszustand wird nicht durch Messer, Riten oder Vorschriften berührt, sondern durch den Geist Gottes und den Glauben an Jesus Christus. Petrus' Wort über die Reinigung unserer Herzen durch den Glauben zeigt an, dass Gott sich nicht um äußerliche gesetzliche Verordnungen kümmert, die das innere Wesen des Menschen nicht reinigen können, vielmehr kümmert er sich um die innere Reinigung des Herzens des Menschen. Dies entspricht der Betonung des Herrn in Markus 7, 1-23. Die Reinigung des Herzens des Menschen kann nur durch den Heiligen Geist mit dem göttlichen Leben geschehen, nicht durch äußerliche Verordnungen toter Buchstaben. Damit wird der Unterschied zwischen gesetzlicher Religiosität und echter Gnade sichtbar. Das Gesetz kann offenlegen, wo der Mensch schuldig ist, es kann Maßstäbe und Grenzen setzen, aber es kann das Herz nicht verwandeln. Äußere Satzungen wirken wie ein Joch, das auf den Nacken gelegt wird, sie zwingen, aber sie erneuern nicht. Petrus sagt darum unerschrocken: Nun denn, was versucht ihr Gott, ein Joch auf den Hals der Jünger zu legen, das weder unsere Väter noch wir zu tragen vermochten? Gottes Antwort auf die tiefe Ohnmacht des Menschen ist nicht ein verfeinertes Gesetz, sondern eine andere Ordnung, vielmehr glauben wir, durch die Gnade des Herrn Jesus in derselben Weise errettet zu werden wie auch jene. Nicht derjenige ist vor Gott rein, der alle Regeln erfüllt, sondern derjenige, dessen Herz durch den Geist an Christus gebunden und durch den Glauben gereinigt ist. Wer so auf Gottes Seite gestellt wird, erfährt eine Befreiung, die weit über ein Erleichtern der Gebote hinausgeht. Das Leistungsdenken, das ständig fragt, ob es reicht, ob es genügt, ob Gott endlich zufrieden ist, verliert seine Macht. An seine Stelle tritt eine Beziehung, in der Gott selbst im Inneren des Menschen wirkt. Er überführt, er tröstet, er erneuert, er leitet. Für die Freiheit hat Christus uns frei gemacht. Steht nun fest und lasst euch nicht wieder durch ein Joch der Sklaverei belasten. Diese Freiheit ist keine Unverbindlichkeit, sondern der Raum, in dem der Geist ungehindert am Herzen arbeiten kann. Wo ein Mensch sich dieser Gnade öffnet, beginnt ein neuer innerer Anfang, der Schritt für Schritt auch das äußere Verhalten prägt, ohne dass das Äußere zum Maßstab der Annahme wird. So entsteht ein Leben, das nicht von religiöser Anspannung und ständiger Selbstbeobachtung getragen ist, sondern von der stillen Gewissheit, vor Gott angenommen zu sein. Die Frage verschiebt sich, nicht mehr genüge ich, sondern was wirkt Gott heute in mir? Diese Perspektive entwaffnet den inneren Antreiber und öffnet den Blick für die Treue des Herrn. Wer erlebt, wie Gott das eigene Herz reinigt, darf auch in den noch ungeordneten Bereichen nicht verzweifeln, derselbe Geist, der den Anfang gemacht hat, führt weiter. Inmitten aller Schwachheit wächst so ein leiser Mut, in dieser Gnade zu bleiben und sich von ihr formen zu lassen, Tag für Tag, immer wieder neu, bis die innere Wirklichkeit der Gnade immer sichtbarer wird. Und Gott, der Herzenskenner, gab ihnen Zeugnis, indem er ihnen den Heiligen Geist gab wie auch uns, und er machte keinen Unterschied zwischen uns und ihnen, da er durch den Glauben ihre Herzen reinigte. Nun denn, was versucht ihr Gott, ein Joch auf den Hals der Jünger zu legen, das weder unsere Väter noch wir zu tragen vermochten? Vielmehr glauben wir, durch die Gnade des Herrn Jesus in derselben Weise errettet zu werden wie auch jene. Für die Freiheit hat Christus uns frei gemacht. Steht nun fest und lasst euch nicht wieder durch ein Joch der Sklaverei belasten. Die innere Reinigung durch Gottes Geist befreit aus der Gefangenschaft eines religiösen Leistungsdenkens und führt in ein Leben, das von der Gnade her gedacht und gelebt wird. Wer sich von Christus her angenommen weiß, kann Schritt für Schritt aus dieser Annahme heraus leben, ohne sich von gesetzlichen Forderungen erneut ein Joch auflegen zu lassen. Gottes neutestamentliche Ökonomie statt frommer Mischung. In der Beratung zu Jerusalem zeigt sich eine andere Gefahr, nicht mehr nur die offene Forderung nach Beschneidung, sondern die subtile Vermischung verschiedener Heilsordnungen. Jakobus greift die Verheißung auf, nach diesem will ich zurückkehren und wieder aufbauen die Hütte Davids, die verfallen ist, und ihre Trümmer will ich wieder bauen und sie wieder aufrichten, damit die übrigen der Menschen den Herrn suchen und alle Nationen, über die mein Name angerufen ist. Die Worte stammen aus dem Propheten Amos und beziehen sich in ihrem Zusammenhang auf eine künftige Wiederherstellung Israels, auf das Königreich in sichtbarer Gestalt. Jakobus aber nimmt diese Aussicht, um einen Ausgleich zu schaffen zwischen der Freiheit der Nationen und der Empfindlichkeit der Judenchristen. So entsteht eine Lösung, die den Druck mildert, aber das alte System im Hintergrund belässt. Die Hütte Davids bezieht sich auf das Königreich Israel. Die Hütte Davids wieder aufzubauen bedeutet, das Königreich Israel wiederherzustellen. Das Königreich Israel, auf das die Apostel und andere fromme Juden warteten, war ein materielles Königreich. Es unterschied sich von Gottes Königreich des Lebens, das Christus durch die Predigt seines Evangeliums zum Aufbau bringt. Diese Mischung ist nicht harmlos. Wenn das Zeitalter des Gesetzes und das Zeitalter der Gnade nebeneinander stehen, verliert Gottes neutestamentliche Ökonomie ihre Klarheit. In Christus hat Gott das Gesetz erfüllt und abgeschlossen, er hat eine neue Wirklichkeit eingeführt, in der Geist das Gesetz des Lebens in die Herzen schreibt. Die Gemeinde ist nicht dazu berufen, ein religiöses Museum zu bewahren, sondern der Leib Christi zu sein, der Ausdruck des auferstandenen Herrn im gegenwärtigen Zeitalter. Wo jedoch alte Vorschriften als sicherer Rahmen neben der Gnade bestehen bleiben, verschiebt sich allmählich das Gewicht. Die Gnade bleibt in der Theorie, die Praxis orientiert sich an vertrauten Ordnungen. Kompromisse beruhigen die Situation, aber sie heilen sie nicht. Die Entscheidung der Jerusalemer Versammlung, den Gläubigen aus den Nationen nur einige grundlegende Dinge aufzulegen, dass sie sich enthalten von den Verunreinigungen der Götzen und von der Unzucht und vom Erstickten und vom Blut, zeigt immerhin ein Ringen darum, die Last nicht größer zu machen als nötig. Und doch wird in der weiteren Apostelgeschichte deutlich, dass die tiefe Verknüpfung mit dem Gesetz in Jerusalem nicht gelöst ist. Als Paulus später in Apostelgeschichte 21 nach Jerusalem kommt, begegnet ihm dieselbe Tendenz zur Anpassung an die jüdische Umgebung. Die Geschichte macht deutlich, wie zäh religiöse Muster sind, selbst wenn man ihrer theoretisch widerspricht. Es braucht mehr als einmalige Beschlüsse, um eine neue Heilsordnung wirklich zu erfassen und zu leben. Wo die Gnade Gottes im Zentrum steht, entsteht dagegen ein anderes Klima. Nicht die Frage, wie weit man den Erwartungen der Umwelt entgegenkommen kann, bestimmt das Handeln, sondern die Frage, was dem Aufbau des Leibes Christi dient. Für den Aufbau des Leibes Christi müssen wir Leben darreichen, wir erfahren und genießen das Auferstehungsleben innerlich und reichen dann dieses Leben dar, indem wir ein Kanal sind, durch den dieses Leben in andere Glieder des Leibes hineinfließen kann. In einem solchen Verständnis wird deutlich, dass jedes Zurück zum Gesetz den Fluss dieses Lebens stört. Wer sich von Gottes neutestamentlicher Ökonomie prägen lässt, findet Ruhe darin, dass Christus selbst genügt, als Gerechtigkeit, als Heiligung, als Weisheit, als Kraft. In dieser Ruhe verliert die fromme Mischung ihre Anziehung, und die Gemeinde kann als ein klarer, freier Ausdruck der Gnade im gegenwärtigen Zeitalter bestehen. Nach diesem will ich zurückkehren und wieder aufbauen die Hütte Davids, die verfallen ist, und ihre Trümmer will ich wieder bauen und sie wieder aufrichten, damit die übrigen der Menschen den Herrn suchen und alle Nationen, über die mein Name angerufen ist, spricht der Herr, der dieses tut, was von jeher bekannt ist. Darum urteile ich, dass wir die aus den Heiden, die sich zu Gott wenden, nicht zusätzlich belästigen sollten, sondern ihnen schreiben, dass sie sich enthalten von den Verunreinigungen der Götzen und von der Unzucht und vom Erstickten und vom Blut. Die Unterscheidung zwischen Gesetz und Gnade bewahrt die Gemeinde davor, in eine religiöse Mischung zurückzusinken. Wer Gottes neutestamentliche Ökonomie erkennt, lernt, auf Christus als genügenden Grund zu vertrauen und nicht aus Rücksicht auf alte Systeme die Klarheit der Gnade einzutauschen. Mut zur Wahrheit in einer kompromissgeprägten Christenheit. Apostelgeschichte 15 zeigt nicht nur eine lehrmäßige Klärung, sondern auch die Begrenztheit der handelnden Personen. Petrus hat in Caesarea erlebt, wie der Heilige Geist auf Heiden fiel, er hat gesehen, wie Gott ohne Beschneidung, ohne Gesetzesobservanz handelt. Dennoch nutzt er diese Erfahrung nicht, um die Kontroverse in Jerusalem endgültig zu klären. Die Schrift deutet an, dass hier eine Gelegenheit verpasst wird, die Wurzel der Irrlehre abzuschneiden. Später muss Paulus mit großer Klarheit gegen dieselbe Tendenz antreten, wenn er schreibt, wenn ihr durch Gesetz gerechtfertigt werdet, so seid ihr von Christus abgetrennt, ihr seid aus der Gnade gefallen. Zwischen diesen Ereignissen liegt ein Lernweg, auf dem Gott seine Werkzeuge selber zurechtweist und weiterführt. Als diese Irrlehre bezüglich der Beschneidung ganz am Anfang in Jerusalem aufkam, hätte Petrus in Wirklichkeit die Gabe ausüben sollen, die der Herr ihm gegeben hatte, um die trübe Situation in Jerusalem in Bezug auf Gottes neutestamentliche Ökonomie zu klären, und zwar gemäß der Offenbarung, die der Herr ihm und den anderen Aposteln in Apostelgeschichte 1:8 gegeben hatte, und gemäß der Vision, die er in Joppe in Apostelgeschichte 10 in Bezug auf die Nationen empfangen hatte. Wenn er dies getan hätte, wäre die jüdische Irrlehre gleich am Anfang in Jerusalem abgeschnitten worden und hätte sich nicht auf die Gemeinden in der Heidenwelt ausgebreitet. Aber er versäumte dies, sodass Paulus aufstehen musste, um die Operation durchzuführen, um den rassischen Krebs abzuschneiden, der Gottes neutestamentliche Ökonomie hätte zerstören und den Leib Christi hätte töten können. Die Parallele zu heute ist deutlich. Auch in der gegenwärtigen Christenheit spielt die Angst vor Konflikten, vor Verlust von Einfluss, vor dem Urteil der Tradition eine große Rolle. So werden klare biblische Aussagen abgeschwächt, Wahrheiten, die dem gängigen religiösen Empfinden widersprechen, werden in den Hintergrund gedrängt. Es entsteht eine Oberfläche der Einheit, hinter der tiefe Unsicherheiten bestehen bleiben. Gottes Wort zeigt jedoch ein anderes Bild, denn ich schäme mich des Evangeliums nicht, denn es ist Gottes Kraft zum Heil jedem Glaubenden. Treue zur Offenbarung bedeutet nicht Härte, sondern das Vertrauen, dass Gottes eigene Kraft im Evangelium wirksam ist, auch dann, wenn diese Treue Spannungen mit bestehenden religiösen Strukturen mit sich bringt. Dabei sucht Gott nicht makellose Vorbilder, sondern Menschen, die sich korrigieren lassen. Petrus selbst ist ein Beispiel dafür, er fällt zurück in die Furcht vor Menschen, zieht sich in Antiochien von den Gläubigen aus den Nationen zurück und muss von Paulus offen widerstanden werden. Gerade darin liegt eine stille Ermutigung, Gottes Werk bricht nicht zusammen, wenn ein Diener strauchelt, der Herr führt weiter, er setzt andere ein, er bringt ans Licht, was verborgen ist. Entscheidend ist, dass immer wieder jemand bereit ist, dem Licht der Offenbarung den Vorrang vor allen Rücksichten zu geben. Wo solche Bereitschaft vorhanden ist, wird die Gemeinde neu ausgerichtet, auch wenn der Weg durch Auseinandersetzungen hindurchführt. In diesem Licht bekommt die Frage nach Treue eine sanfte, aber bestimmte Kontur. Es geht nicht um kämpferischen Aktionismus, sondern um ein Herz, das im Innersten durch Gottes Wort gewonnen ist. Wer erkannt hat, dass Christus die Mitte von Gottes neutestamentlicher Ökonomie ist, kann nicht dauerhaft schweigen, wenn menschliche Tradition ihn verdeckt. Zugleich bleibt der Blick nicht bei den Mängeln anderer stehen, sondern richtet sich auf das Ziel, den Aufbau des Leibes Christi. Wir sollten das selbst aufs Äußerste abweisen, indem wir alles durch das Kreuz und mittels des Geistes tun, um Christus ineinander auszuteilen um des Leibes Christi willen. In dieser Haltung verbindet sich Klarheit mit Demut. Die Wahrheit wird nicht als Waffe gegen Menschen benutzt, sondern als Weg, Christus Raum in der Gemeinde zu machen. Denn ich schäme mich des Evangeliums nicht, denn es ist Gottes Kraft zum Heil jedem Glaubenden, sowohl dem Juden zuerst als auch dem Griechen. Ihr seid von Christus abgetrennt, so viele ihr im Gesetz gerechtfertigt werden wollt, ihr seid aus der Gnade gefallen. Treue zur neutestamentlichen Offenbarung besteht darin, dem Licht der Schrift mehr Gewicht zu geben als der Macht gewohnter Kompromisse. Wer sich innerlich an das Evangelium der Gnade bindet, kann ruhig, aber bestimmt für Christus und den Aufbau des Leibes Christi stehen, auch wenn dies der religiösen Strömung widerspricht. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du uns nicht ein neues Joch auferlegt, sondern unsere Herzen durch den Glauben gereinigt und uns in deine freie Gnade hineingestellt hast. Befreie unser Denken von jeder Mischung aus Gesetzlichkeit und menschlicher Tradition und öffne uns die Augen für die Klarheit deiner neutestamentlichen Ökonomie. Wo wir aus Angst vor Menschen Kompromisse schließen oder dein Wort abschwächen, berühre unser Gewissen neu und schenke uns den Mut, in Liebe und Wahrheit zu stehen. Lass dein Leben in uns so wirksam sein, dass wir zu einem Segen für deine Gemeinde werden und der Leib Christi in Klarheit, Reinheit und Kraft aufgebaut wird. Stärke uns, in einer kompromissgeprägten Zeit auf deine Stimme zu hören und dir zu vertrauen, dass deine Gnade genügt und deine Wahrheit trägt. Amen.